Ja, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und ich bin Annalena und ich führe euch zusammen heute mit Friedrich durch einen Ausschnitt aus der Ostergeschichte. Ich gebe euch erstmal einen kurzen Überblick überhaupt. Ich mag das ja immer ganz gerne. Als ich Weihnachten gepredigt hatte, habe ich das ja auch so gemacht, um einfach mal so reinzuzoomen, wie viel Text eigentlich in der Bibel verbraucht worden ist für einen bestimmten Ausschnitt. Und ich finde es mal ganz spannend und das gucken wir uns gleich mal an. Und dann gibt es einen kurzen Walkthrough durch den Ausschnitt der Ostergeschichte von Freitagabend bis Sonntagmorgen. Und dann, wie schon angekündigt, würde ich nochmal in das Thema reingehen, was wir von Maria Magdalena lernen können. Genau. Und ich blende jetzt mal meinen Schirm ein. Und müsstet ihr den Schirm sehen. Und das Erste, was ihr seht, ist eine wahrscheinlich nicht lesbare Übersicht von einer Halbtabelle, wo ihr auf der einen Seite links seht, die sind die Evangelisten, also die Synoptiker, die vier, die wir kennen. Und dann habe ich das mal so aufgespalten nach dem Einzug Jesu in Jerusalem, Jesu Rede über die Endzeit, das Leiden, Sterben und die Auferstehung. Und das Einzige, was uns diese Folie mal zeigen soll, wie viel Kapiteln es in der Bibel eigentlich gibt für die Ostergeschichte. Und wenn man das gerade mal vergleicht auch mit der Weihnachtsgeschichte, wo wir ja festgestellt haben, zu Weihnachten, dass gar nicht so viel Text in der Bibel überhaupt über Weihnachten geschrieben worden ist, ist die Ostergeschichte extrem präsent. Und auch, was wir Weihnachten gar nicht haben, wo ja nur zwei Synoptiker sich überhaupt mit der Weihnachtsgeschichte über die Weihnachtsgeschichte geschrieben haben, finden wir die Ostergeschichte bei allen extrem präsent. Und zwar so, dass man im Endeffekt, und das würde ich, wer Lust hat, vielleicht auch noch mal empfehlen, wer noch eine Stunde irgendwie heute Morgen oder in dieser Woche Zeit hat, doch einfach mal reinzugehen in irgendwas, was euch da gefällt und dann quer zu lesen zwischen den einzelnen Kapiteln, weil ich finde, man kann unheimlich interessant zu sehen, die unterschiedlichen Perspektiven, die auch die einzelnen Evangelisten auf die Ostergeschichte, die uns die Evangelisten übertragen oder übermitteln wollen. Ne? Also jeder hat ja so ein bisschen seine eigene Perspektive. Der Johannes, der schreibt ja ganz anders, zum Beispiel als der Lukas. Und hier haben wir die Möglichkeit, das Gleiche aus den unterschiedlichen Perspektiven zu vernehmen. Und das finde ich unheimlich spannend. Aber jetzt lasst uns einsteigen mit dem ersten Teil. Und Friedrich, bist du online?
Ja, ich bin online. Ich hoffe, ihr versteht mich gut.
Super, ja, sehr gut.
Gut, dann lese ich mal aus Lukas 23 die Verse 50 bis 56. Es geht um die Grablegung Jesu. Und siehe, ein Mann namens Josef aus Arimathäa, einer Stadt der Juden, der ein Ratsherr war, ein guter und gerechter Mann, der ihrem Rat und Tun nicht zugestimmt hatte, der auch sich selbst auf das Reich Gottes wartete, dieser ging zu Pilatus und bat ihm um den Leib Jesu. Und dann nahm ihn herab, wickelte ihn in eine Leinwand und legte ihn in einen Felsen, gehauenes Grab, kann das ganz schlecht lesen. Annelie, kannst du mal bitte übernehmen?
Ich fange mal hier, ich einfach nochmal von vorne. Und siehe, ein Mann namens Josef aus Arimathäa, einer Stadt der Juden, der ein Ratsherr war, ein guter und gerechter Mann, der ihrem Rat und Tun nicht zugestimmt hatte, der auch selbst auf das Reich Gottes wartete. Dieser ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu, und der nahm ihn herab, wickelte ihn in Leinwand und legte ihn in ein felsengehauenes Grab, worin noch niemand gelegen hatte. Und es war ein Rüsttag und der Sabbat brach an. Es folgten aber auch die Frauen nach, die mit ihm aus Galiläa gekommen waren und sahen sich das Grab an und wie sein Leib hineingelegt wurde. Dann kehrten sie zurück und bereiteten wohlriechende Gewürze und Salben. Am Sabbat aber ruhten sie nach dem Gesetz. Was lernen wir hier aus diesem Abschnitt? Wir lernen vor allen Dingen, dass nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist, dass dass es eine Höhle gab, eine Grabkammer gab. Warum ich jetzt gerade Höhle gesagt habe, zeige ich euch gleich, die sozusagen auf ihn wartete und wo er reingelegt worden ist von jemand, der eben mit ihm auch schon unterwegs war, der zwar kein bekannter Jünger war, aber der anscheinend auch zu seinen Anhängern gehörte. Und wir sehen auch, dass die Frauen hier besonders erwähnt werden, und darum soll es ja auch in den nächsten Abschnitten gehen. Denn wir lernen unter anderem nicht hier bei Lukas, sondern bei Matthäus, welche Frauen das waren. Das waren die Maria Magdalena, die Maria, die Mutter des Jesus, die Mutter des Jakobus und Joses und die Mutter der Söhne des Zebedäus. Genau, also wie gesagt, hier wieder spannend zwischen den einzelnen Kapiteln der Evangelisten zu wechseln, um einfach mehr Perspektive auch zu bekommen. Maria Magdalena war dabei, und das ist halt das Spannende, weil wir über Maria Magdalena gelernt haben. Das war ja die mit den sieben Dämonen in Lukas 7, die dort behandelt worden ist und von der wir erfahren haben, dass Jesus ihre sieben Dämonen ausgetrieben hat. Wir wissen nicht genau, was diese sieben Dämonen waren. In der Kirchengeschichte finden sich verschiedene Ideen, dass sie eine Prostituierte war, dass sie eine Aussätzige war, dass sie eine Krankheit hatte, dass sie psychisch krank war, was es auch immer war. Jesus hat es auf jeden Fall von ihr abgewendet, hat sie gesund gemacht oder von dem, was sie vorher getan hat, abgewendet. Sie ist gesund geworden. Aber wir wissen auf jeden Fall, weil es sieben Dämonen waren, dass es irgendwas ganz Schlimmes war, weil die Zahl sieben in der Bibel immer so verwendet wird, dass dass es irgendwas Vollständiges war, dass es hier irgendwas, dass es zwar nicht nur ein kleiner Dämon, sondern es muss irgendwie was gewesen sein, was schon sehr krass war. Genau. Und ich habe euch mal mitgebracht und wechsle jetzt mal die Folie, und ich hoffe, man kann es so ein bisschen sehen, wie so ein typisches Grab aussah in Jerusalem oder in der Zeit. Wenn man in Jerusalem ist, dann gibt es eine konkurrierende Situation zwischen der Grabeskirche, die so mit sehr viel Prunk irgendwie ausgestattet ist, und dann kann man sich auch so eine Grabstätte anschauen. Ich glaube, diese Grabstätte, als ich da war, erhebt auch nicht wirklich so den Anspruch zu sagen, das war jetzt wirklich die Grabstätte, in der Jesus begraben war, aber sie gibt auf jeden Fall eine Idee, weil man ganz viele noch von der alten Zeit auch in Israel kennt. Das war so eine typische Grabstätte, die man sich damals hergerichtet hat. Und was man so sieht, dieser runde Stein, den man da davor gerollt hat, war auch so ein typischer runder Stein. Ne? Also man kann relativ sicher sein, wie diese Grabstätte damals aussah, weil da gab es anscheinend nicht besonders viel Varianz. Wir verlassen gleich den Freitagabend. Wichtig ist ja noch, dass wir verstehen, dass der Freitagabend ein besonderer Zeitpunkt war, und zwar der Beginn des Sabbats natürlich. Was bedeutet, dass der Samstag danach gefolgt ist, und am Samstag, und das können wir jetzt im Augenblick, glaube ich, relativ gut nachempfinden, gab es dann sowas wie eine Ausgangssperre. Ne? Da konnte man dann nicht mehr raus. Wenn man dann rausgegangen ist, kam auch die Polizei und gefragt, was machst du jetzt? Es ist doch Sabbat. Und ich finde es gerade interessant, dass wir das jetzt auch so ein bisschen am eigenen Leib erleben, was das bedeutet. Und insbesondere auch, dass wir eigentlich in der Bibel gar keinen, diesen Kar-Samstag irgendwie gar nicht so richtig definiert finden. Das hat ja Paul auch gestern gerade super schön in seinem Input des Tages auch nochmal beschrieben. Aber wir finden dennoch über den Samstag einen kleinen Ausschnitt, und da wechseln wir jetzt mal zu Matthäus 27. Das ist durchaus, was am Samstag auch passiert ist. Jetzt kriege ich mal die Frage, soll ich übergeben?
Ich bin wieder da, genau. Bin wieder da und probiere das jetzt zu lesen. Es war vorhin ein bisschen kleine Entschuldigung. Also, wir lesen jetzt gemeinsam in Matthäus 27 die Verse 62 bis 66 mit der Überschrift: Das Grab wird versiegelt und bewacht. Am anderen Tag nun, der auf den Rüsttag folgt, versammelten sich die obersten Priester und die Pharisäer bei Pilatus und sprachen: Herr, wir erinnern uns, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte: Nach 3 Tagen werde ich auferstehen. So befiehl nun, dass das Grab sicher bewacht wird bis zum 3. Tag, damit nicht etwa seine Jünger in der Nacht kommen, ihn stehlen und zum Volk sagen, er ist vom Toten auferstanden. Und der letzte Betrug schlimmer wird als der erste.
Genau, und das war am Samstag. Und was ich hier interessant finde, ist halt, dass wir auf der einen Seite gerade gelernt haben, dass halt irgendwie die Anhänger Jesu sich mehr oder weniger darauf vorbereiten, halt, was machen wir jetzt mit dem Leichnam von Jesus und sich da wahrscheinlich auch schöne Dinge ausgedacht haben, was sie mit Salben und mit den Kräutern, die sie da zusammengebracht haben, irgendwie machen. Und auf der anderen Seite sehen wir hier die Feinde Jesu, wie die jetzt wirklich Angst haben, dass der nicht doch noch irgendwie wieder aus dieser Grabkammer rauskommt und das dann das wirklich wird, was Jesus ja schon viel früher angekündigt hat, und zwar, dass er nach 3 Tagen aufstehen wird auferstehen wird. Genau. Wir springen jetzt nochmal zur nächsten Folie und da sind wir dann am Sonntag, also am heutigen Tag. Und ich würde wieder an Friedrich übergeben.
Genau, da sind wir jetzt im Johannesevangelium, Johannes 20, Vers 1, Auferstehung Jesu Christi. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab hinweggenommen war. Und weiter heißt es in den Versen 11 bis 18, Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab und sie sieht 2 Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr, Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben.
Und wir machen gleich weiter, Friedrich.
Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Und ich will ihn holen. Jesus spricht zu ihr, Maria. Da wendet sie sich um und spricht zu ihm, Rabuni, das heißt Meister. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott.
Die richtigen Sachen richtig zu machen. Es geht bei uns nicht um die Perfektion, dass Gott uns ganz klar eine Roadmap vorlegt, was wir machen sollen, um ihm gerecht zu werden, sondern es geht darum, dass wir uns im Gebet bewegen, das Beste tun können, was wir tun machen, und Gott wird uns dann immer wieder überraschen und immer wieder zeigen, dass ihm das genügt, was wir tun, solange wir es in seinem Namen tun, solange wir im Gebet verbleiben, dann ist es auch richtig, dass du einfach nur zum Grab gegangen bist und ihn salben wolltest und vielleicht nicht in dem Moment an die Auferstehung gedacht hast. Wir sind seiner wert und lasst uns einfach nur in dem Moment verstehen, dass die Perfektion, die wir manchmal erreichen wollen, glaube ich, nicht zu erreichen ist. Und das zeigt uns Maria Magdalena. Und genau, damit würde ich für jetzt abgeben. Frohe Ostern.